Es war herrlich, Zeit in Gottes Gegenwart, und wir bleiben jetzt in dieser wunderbaren Atmosphäre. Wir geben Gott alle Ehre. Er ist hier mitten unter uns. Er ist der König der Könige, und unsere Herzen fliegen ihm zu. Er verdient es, angebetet zu werden von uns. Halleluja. Ja, ich freue mich heute, dass ich hier das erste Mal predigen darf. Und ja, es ist ein großes Vorrecht, hier bei euch zu sein und ja, Gottes Wort weiterzugeben. Und ja, die letzten Tage habe ich halt auch darüber nachgedacht, worüber rede ich, was gebe ich weiter. Und ich hatte auch so verschiedene Themen im Kopf. Und dann ist mir aber deutlich geworden, dass ich über das sprechen soll, worüber ich vielleicht auch am meisten erzählen kann. Halleluja. Amen. Und wo Gott auch schon am meisten zu mir drüber gesprochen hat. Und das ist das Thema Berufung. Und ich werde so ein paar zentrale Aussagen jetzt auch versuchen, hier aufs Flipchart zu bringen. Einfach mit einfachen Zeichnungen, um das mal deutlich zu machen, was mir da wichtig geworden ist. Zum Thema Berufung. So. Das ist eigentlich das Thema, durch das Gott vor vielen, vielen Jahren auch in mein Leben hineingekommen ist. Also vor praktisch genau 20 Jahren, ich war damals mit meinem Studium fertig und war eher in so einer Krise, weil ich keine Arbeitsstelle finden konnte. Und da ist letztendlich dieses Thema gewesen, was mir mein Herz geöffnet hat, auch für eine Beziehung zu Jesus. Ich kannte damals Hartmut schon und ich kannte ihn aus meinem Studium als Dozent, und er hatte miterlebt, wo auch damals schon in mein Leben hineingesehen hat, also miterlebt, wo auch so wo Defizite sind in meinem Leben, und er hatte mir damals angeboten, wenn ich Probleme habe, dass ich ihn ansprechen kann. Und als ich dann nach wiederholten Male wieder mal eine Absage bekommen hatte, direkt in einem Vorstellungsgespräch, das war für mich sehr frustrierend, habe ich mich an Hartmut erinnert und ihn kontaktiert, und wir haben uns dann getroffen, und er hat dann über das Thema Berufung zu mir gesprochen, dass Gott einen Plan für mein Leben hat, dass er den roten Faden kennt und dass er einen guten Plan für mein Leben hat, dass er einen sehr guten Plan, und dass er mir auch helfen will, diesen Plan zu entdecken. Und diese Botschaft hat mein Herz geöffnet und hat dazu geführt, dass ich dann auch ganz bewusst Jesus in mein Leben eingeladen habe. Und ich möchte jetzt zu Beginn nochmal sagen, was so früher oder viele, viele Jahre so meine Vorstellung auch gewesen ist, wie das mit der Berufung funktioniert. Das war, wie gesagt, mittlerweile überholt, aber es war lange so mein Denken. Mein Denken war, dass ich irgendwo in einer hoffnungslosen Situation mich befand. Ich will das einfach mal jetzt so grafisch darstellen. Ich befand mich sozusagen auf einer Wolke, und da war aber alles Minus, war alles negativ irgendwo besetzt. Ich befand mich irgendwo in einer Krise und habe mir Veränderung gewünscht. Das ist so meine Ist-Situation, wo ich nur das Negative sehe, ob es jetzt der Job ist, ob es Beziehungen sind, ob es Wohnungssituation ist, alles, was so, womit man im Leben konfrontiert wird, ist irgendwo negativ besetzt. Ich sehe nur das Negative. Und dann gibt es aber irgendwo so eine Traumwelt, wo ich mich halt so mehr auf der Gewinnerseite sehe, plus. wo eben alle Probleme gelöst sind, wo aus jedem Minus ein Plus geworden ist. Das ist so die Traumwelt, will ich es mal bezeichnen. Und das war lange Zeit auch so meine Vorstellung, irgendwann kommt dieser Tag X, wo alles besser wird, wo ich alles irgendwo überwunden habe, wo ich jetzt noch mit zu kämpfen habe und wo ich den perfekten Job habe, wo ich mit allem einfach rundum zufrieden bin, wo es kein Klagen mehr gibt, kein Jammern, wo ich in meiner Berufung stehe. Und dann ist mir aber deutlich geworden, ist das wirklich Berufung? Funktioniert das so mit meiner Berufung, mit dem Schritt in meine Berufung? Und mir ist dann deutlich geworden, dass es da einen anderen Weg gibt und dass Berufung nicht so etwas ist, was ganz weit weg ist, sondern dass es bereits da anfängt, wo ich mich gerade jetzt befinde. Und jetzt will ich mal ein anderes Modell aufzeichnen, was ich neulich mal, auch nachdem ich mir eine Predigt angehört habe, was mir dann so in den Sinn gekommen ist. Und das sieht dann eher so aus, ich befinde mich auch auf so einer imaginären Wolke. Da sind sicherlich einige Baustellen im Leben, aber es gibt trotzdem auch in der jetzigen Situation, wenn ich mal genauer hinschaue, auch Dinge, die positiv sind, auch für die ich dankbar sein kann. Es ist nicht so, dass das alles schlecht ist, dass alles Krise ist. Auch in meinem Hier und Jetzt gibt es positive Dinge. Und dann ist Berufung vielmehr ein Prozess. Das heißt, auf eine nächste Wolke, wo vielleicht immer noch Sachen negativ sind, aber wo Veränderung geschieht, wo Dinge sich verändern, wo ich Dinge in Angriff nehme, wo ich Dinge überwinde, wo sich auch mein Denken verändert und wo ich einfach einen anderen Blick auf die Dinge habe. Und wenn ich dann weitergehe, wenn ich mich öffne und Ja sage zur Veränderung, kann es sein, das sind immer noch meine Baustellen, aber ich habe wieder eine andere Sache überwunden. Aber es kann auch sein sogar, dass ich einen Schritt gehe und dass es vielleicht sogar erstmal schlimmer wird, dass vielleicht sogar noch eine neue Sache dazukommt, eine neue Baustelle. Und so geht das weiter. Und letztendlich ist unser ganzes Leben so ein Prozess Richtung Berufung. Und es gibt immer wieder auch neue Herausforderungen, auch neue Baustellen, mit denen ich konfrontiert werde, die letztendlich auch dazu dienen, dass ich wachse und dass ich Vertrauen lerne. Und mir ist da erstmal bewusst geworden, es geht um Entscheidungen. Ich muss eine Entscheidung treffen, wenn ich mich auf diesen Weg der Berufung begebe. Und eine wichtige Entscheidung ist Dankbarkeit. Erst wenn ich dankbar bin, dann sehe ich, dass auch in meinem Hier und Jetzt Dinge durchaus okay sind. Vielleicht ist das noch ausbaufähig, vielleicht ist da auch noch Veränderung möglich, aber ich kann Dinge sehen, die durchaus positiv sind. Und das, wenn ich das jetzt auf mein jetziges Leben übertrage, da wünsche ich mir auch Veränderung, zum Beispiel in meiner Arbeitssituation. Da könnte ich jetzt ganz viele Dinge aufzählen, die nicht in Ordnung sind. Ständig befristete Verträge seit über 10 Jahren, immer nur 1- oder 2-Jahresverträge, auch was die Entlohnung angeht, eher untertariflich und viele andere Sachen, die nicht in Ordnung sind, wo ich Veränderung mir wünsche. Aber wenn ich genauer hinschaue, sind da durchaus Sachen, die positiv sind. Zum Beispiel eine Tätigkeit, die mir Freude macht, von der Tätigkeit an sich, wo ich auch meine Gaben einbringen kann, wo ich auch Flexibilität habe, auch zeitliche Flexibilität habe, Dinge, für die ich auch dankbar sein kann. Das Gleiche könnte ich jetzt auf andere Situationen übertragen, Wohnungssituationen, wo ich mir durchaus auch Veränderung wünsche, wo ich auch oft, wenn ich undankbar bin, nur das Negative sehe, aber wenn ich mit dem Blick der Dankbarkeit drauf schaue, durchaus auch die positiven Dinge sehen kann. Also Berufung ist ein Prozess. Auch in meinem Hier und Jetzt gibt es Positives, für das ich dankbar sein kann. Und das ist das Entscheidende. Meine Berufung fängt immer im Hier und Jetzt an. Ich kann davon ausgehen, ich bin da, wo ich bin, erst einmal richtig. Und mit diesem Herzen der Dankbarkeit kann ich dann auch Ja sagen zur Veränderung. Und das bedeutet, ja, offen zu sein für Veränderung, offen zu sein für etwas Neues, nicht stehen zu bleiben. Und es bedeutet auch, dass ich Ja sage zum Durchhalten, auch wenn Krisen kommen. Also durchhalten, nicht aufzugeben, auch wenn ich vielleicht einen Schritt gewagt habe und ich sehe, da kommt eine neue Baustelle in mein Leben. Zu sagen, ich halte durch und ich werde niemals aufgeben, das ist eine Entscheidung. Ja, also auch auf dem Weg meiner Berufung, Berufung ist ein Prozess, ist auch ein Reifeprozess, erlebe ich Krisen und dann vielleicht sogar Phasen, wo es zeitweise vielleicht sogar schlimmer wird. Doch gerade da ist es wichtig, sich für das Durchhalten zu entscheiden, für das Weitergehen. Und dann habe ich mal überlegt, wo finde ich das auch in der Bibel? Wo finde ich in der Bibel so einen Reifeprozess? Und ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, finden wir gleich so eine klassische Berufungsgeschichte, und zwar das Leben von Abraham. Das ist so die klassische Berufung. Das lesen wir, das fängt an in 1. Mose 12. Ich lese mal kurz die ersten Verse. 1. Mose 12, dann befahl der Herr Abram, er hieß dann noch Abram, was bedeutet erhöhter Vater. Also in biblischen Zeiten hatten die Namen ja auch immer eine prophetische Bedeutung. Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Ja, was für eine Berufung hat Abraham hier bekommen. Und er ist diesen Weg gegangen, er ist herausgegangen, also erstmal sein Land zu verlassen. Er machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Zu der Zeit war er schon 75 Jahre, als er diesen Veränderungsschritt gegangen ist. Und was passierte dann, als er diesen Glaubensschritt gegangen ist? Es wurde erst einmal schlimmer. In dem Land, in dem er dort ankam, war eine Hungersnot. Und er musste fliehen. Und so kam er dann nach Ägypten. Also er war mit Krise konfrontiert auf seinem Berufungsweg. Und wir erleben dann, wie Abraham auch einen Zerbruch erlebt, wo er auch durch also sogar zweimal denselben Fehler begeht, nämlich seine Frau als Schwester auszugeben, was dann auch negative Konsequenzen für ihn und auch für die Menschen, mit denen er dort zusammengelebt hat, hatte. Aber das waren alle Situationen, woraus er gelernt hat und wo letztendlich seine Berufung mehr und mehr Gestalt annahm. Das waren alles so Prüfungen, das waren alles Reifeprozesse. Und wir dürfen auch Fehler machen auf dem Weg in unsere Berufung. Da komme ich gleich nochmal zu. Und das Ende ist, Abraham kommt in seine Berufung. Er wird von Abraham, also erhöhter Vater ist die Bedeutung, zu Abraham. Also er bekommt einen neuen Namen und Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Vater vieler Völker. Und ja, Abraham wird als Mann des Glaubens bezeichnet, weil er seiner Berufung treu blieb, weil er immer weiterging, weil er diesen Schritt der Veränderung ging mit Gott, weil er durchgehalten hat. Ja, ich denke, ich in so einer Predigt jetzt von einer halben Stunde kann ich jetzt natürlich jetzt nicht darauf eingehen, auf eure persönliche Berufung. Was ist eure Berufung? Zunächst mal habe ich erstmal erklärt, deine Berufung fängt im Hier und Jetzt an, mit dem, was du gerade jetzt tust. Also fange dort an. Und ich möchte jetzt nochmal viel mehr darauf eingehen, wie lebe ich meine Berufung? Wie lebe ich auch im Hier und Jetzt meine Berufung? Und dazu möchte ich jetzt mal ins Neue Testament gehen und zwar in den ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, also wer eine Bibel dabei hat, 1. Thessalonicher 4. Und da lese ich jetzt mal den Abschnitt 1 bis 12. Genau, das schreibt also Paulus an diese Gemeinde in Thessalonich. Zum Schluss, liebe Brüder, bitten wir euch noch einmal im Namen von Jesus, dem Herrn, so zu leben, wie Gott es will und wie wir es euch gelehrt haben. Ihr richtet euch jetzt schon danach aus und wir ermutigen euch, es immer mehr zu tun. Denn ihr erinnert euch, was wir euch durch Jesus, den Herrn, gelehrt haben. Gott möchte, dass ihr heilig seid. Gott möchte, dass ihr heilig seid. Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Nicht in zügelloser Begierde wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Betrügt nie einen anderen Bruder, indem ihr ihn übervorteilt. Denn der Herr wird jede dieser Sünden vergelten, wie wir euch bereits gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern er lehnt Gott damit ab, der euch seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Was aber die Liebe unter den Gläubigen betrifft, so brauche ich euch nichts darüber zu schreiben, denn Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Schon jetzt ist eure Liebe zu euren Freunden in ganz Mazedonien groß. Trotzdem bitten wir euch, Brüder, sie noch mehr zu lieben. Bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen. Bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen. kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und, wie schon gesagt, seht zu, dass ihr euch von der Arbeit eurer eigenen Hände ernähren könnt. Dann werden die Menschen um euch herum, die Gott nicht kennen, eure Lebensweise achten und ihr seid nicht von anderen abhängig. Ja, soweit der Bibeltext. Paulus findet hier eine Gemeinde vor, die vorbildlich ist, die schon viele Glaubensschritte gegangen ist, die ganz viel auch mit dem Heiligen Geist erlebt hat, mit seiner Kraft erfüllt wurde. Und Paulus erinnert sich sehr gerne an die Zeit, wo er direkt vor Ort war, wo er mit den Geschwistern dort zusammengearbeitet und gelebt hat. Und er vermittelt ihnen das auch, dass diese Gemeinde sehr auf seinem Herzen ist und dass sie schon ja, auf dem richtigen Weg sind. Und trotzdem sagt er ihnen nochmal, geht nochmal ein Stück weiter, legt nochmal nach, ihr seid auf dem richtigen Weg und ich ermutige euch, da wirklich weiterzugehen. Genauso wie hier, geht weiter in eure Berufung, lebt das. Und ich will das mal zusammenfassen jetzt mit einem Begriff, auf den ich jetzt noch dann noch mal zum Schluss eingehen möchte. Ich schreibe das hier noch mal drunter. Das, was Paulus hier beschreibt, es ist hier viel die Rede von Heiligung. In anderen Übersetzungen heißt es auch, nehmt zu, also jetzt nicht vom Körperumfang, sondern in eurer Beziehung, in eurem Lebensstil, nehmt zu, also geistlich zunehmen. Ja, führt ein ruhiges Leben, arbeitet und seid nicht abhängig von Menschen. Nehmt auch zu in der Liebe zueinander. Und ich will das mal zusammenfassen mit einem Begriff, und zwar der Begriff Exzellenz. Exzellenz. Ich denke, fasst das sehr gut zusammen. Und ich will das mal abgrenzen zu einem anderen Begriff, an den man vielleicht auch denken könnte, aber der etwas anderes zum Ausdruck bringt und in gewisser Weise also deutlich davon abzugrenzen. Und das ist der Begriff Perfektionismus. Perfektionismus bedeutet korrekt sein, immer alles richtig machen. Und das bedeutet Exzellenz nicht. Perfektionismus ist letzten Endes vom Teufel, muss man ganz klar sagen. Es führt zu Druck. Du musst alles richtig machen, kein Fehler ist erlaubt. Und es hängt ganz viel zusammen mit Leistungsdenken. Hier musst du schuften, hier musst du dich abmühen. Und du stehst letztendlich unter einem Joch. Da ist ganz viel Unterdrückung. Und wenn das vorhanden ist, ich meine, wenn ihr es selber erlebt habt, wenn ihr das kennt, viel zu hohe Ansprüche werden gestellt von anderen oder eben auch vielleicht von dir selber, dann führt das oft auch zu Versagensängsten. Du fühlst dich schlecht, wenn du es wieder nicht geschafft hast. Und du hast viel zu hohe Ansprüche im Kopf, die du letztendlich gar nicht erfüllen kannst, die dich nur kaputt machen. Das ist Perfektionismus. Perfektionismus macht kaputt. Und ja, wenn du dann eben mal wieder es nicht geschafft hast, wieder mal gefallen bist, führt das zu Frust, führt das zu Depressionen. Und das ist ganz oft auch eine Ursache für Depressionen. Also Perfektionismus ist nicht von Gott. Gott erwartet keine Perfektionisten. Perfektionismus ist vom Teufel, muss man ganz klar sagen. Exzellenz dagegen ist das, was wir hier in 1. Thessalonicher 4 lesen. Da geht es um Heiligung. Da geht es auch um einen Lebensstil von Anbetung. Exzellenz bedeutet, ich gebe mein Bestes, weil Jesus würdig ist. Ich lebe für Jesus und gebe deshalb mein Bestes. Exzellenz bedeutet, ich will Gottes Standard in meinem Leben leben. Ich will das leben, was die Bibel hier sagt. Ein Leben, wie Gott es will. Ich strecke mich danach aus. Und ich bete Jesus an mit dem, was ich tue, mit allem, was ich tue. Auch mit meiner Arbeit, auch mit meinen sonstigen Diensten, ehrenamtlich oder in der Nachbarschaft oder in der Familie. Mit allem, was ich tue, bete ich Jesus an. Ich tue alles letztendlich nicht für Menschen, nicht für meinen Chef, sondern ich tue es für Gott. Das bedeutet Exzellenz. Mein Herz ist auf Jesus ausgerichtet. Und das ist eine ganz andere Einstellung. Ich mache es nicht mit diesem Anspruch, keinen Fehler zu machen. Auch Abraham, und da könnte man ganz viele andere Beispiele aus der Bibel nennen, die haben alle Fehler gemacht und Gott hat sie nicht verworfen. Es ist vielmehr die Einstellung, ich mache es so gut ich kann, aber ich darf trotzdem Fehler machen. Und ich fühle mich geborgen, ich fühle mich sicher im Arm des Vaters. Bei Perfektionismus ist das so, das, was mich auszeichnet, ist, dass ich keine Fehler mache. Dann bin ich jemand, dann habe ich Wert, wenn ich null Fehler vorweisen kann. Aber bei Exzellenz ist das, was mich auszeichnet, letztendlich das, was Gott zu mir sagt. Und Gott sagt, ich liebe dich, mein Kind, ich liebe dich, mein Kind. Ich habe Wohlgefallen an dir. Du bist wertvoll. Nicht durch das, was du tust, sondern von deiner Person her. Weil du bist, wer du bist, bist du wertvoll. Und hier in dem Kapitel 1. Thessalonicher 4, Gott möchte, dass ihr heilig seid, deshalb sollt ihr nicht unzüchtig leben. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht. Das ist Exzellenz, Gott Ehre machen. Dann gibt es auch noch in Epheser 4 noch zwei gute Berufungsstellen, die das auch nochmal zum Ausdruck bringen. Da schreibt Paulus, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Und in den Versen 23 und 24, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen, nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Auch das ist Exzellenz. Und dieses neue Denken, das ist letztendlich auch das Entscheidende, auf einen neuen Glaubenslevel zu wachsen mit einem erneuerten Denken. Ja, man könnte jetzt noch viel sagen, worum es da geht. Exzellenz ist zum Beispiel auch das, was König Salomo repräsentiert hat, mit seiner Weisheit, was die Königin von Saba ihn besucht hat, also eine ganz reiche Frau, die dann in seinen Palast kam und gesehen hat, wie alles dort angeordnet war. Die Schönheit, also Exzellenz hat auch etwas mit Schönheit zu tun, mit Wertschätzung, mit Ehre. Und dann nochmal zu den letzten beiden Versen aus 1. Thessalonicher 4, bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen, also nicht ein Leben, was voller Leistungsorientierung ist, sondern ein ruhiges Leben, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten, seht zu, dass ihr euch von der Arbeit eurer eigenen Hände ernähren könnt. Dann werden die Menschen um euch herum, die Gott nicht kennen, eure Lebensweise achten und ihr seid nicht von anderen abhängig. Also ein Leben, wo andere das einfach auch sehen, dass Gott darin wirkt. Auch Menschen, die Gott nicht kennen, dass die, wenn die euer Leben sehen, dass die eure Lebensweise achten. Und zwar, wie wir leben, wie wir unsere Berufung leben. Irgendjemand hat mal gesagt, dass man einen Christen eigentlich letztendlich auch schon daran erkennen sollte, wie er lebt. Nicht dadurch, was er sagt oder wenn er jetzt wie hier auf einer Bühne steht und predigt oder evangelisiert auf der Straße, sondern allein durch seinen Lebenswandel sollte man erkennen, dass dieser Mensch Christ ist. Also durch die Lebensweise. Okay, zum Abschluss möchte ich noch einen Vers lesen. Hebräer 13, Vers 20 und folgende. Und ich lese ihn jetzt mal bewusst, jetzt nicht aus einer deutschen Übersetzung, sondern aus der Passion-Übersetzung. Eine Übersetzung, die noch mehr so auch die Gefühle mit herausarbeitet, die im Urtext vorkommen. Und da heißt es, durch die Kraft des Blutes, des ewigen Bundes, möge Gott Perfektion in jeden Teil von euch wirken, indem er euch alles gibt, was ihr zur Erfüllung eurer Bestimmung braucht. Durch die Kraft des Blutes des ewigen Bundes möge Gott Perfektion in jeden Teil von euch wirken, indem er euch alles gibt, was ihr zur Erfüllung eurer Bestimmung braucht. Möge er durch euch all das zum Ausdruck bringen, was exzellent und wohlgefällig ist. Für ihn, durch eure lebendige Einheit mit Jesus, dem Gesalbten, dem alle Ehre auf ewig gebührt. Amen. Ja, und da hat mich gleich angesprochen, dass beide Begriffe hier in diesem Vers vorkommen, in dieser Übersetzung. Letztendlich ist Gott allein derjenige, der Perfektion kreiert, der Perfektion bewirkt. Gott ist derjenige, der Schöpfer, der alles vollkommen geschaffen hat, perfekt gemacht hat. Das ist nicht unsere Sache. Aber durch uns möchte er das zum Ausdruck bringen, was exzellent und Gott wohlgefällig ist. Und zwar, wodurch? Durch unsere Einheit, durch unsere lebendige Einheit mit Jesus. Durch unsere lebendige Einheit mit Jesus wird Exzellenz zum Ausdruck gebracht. Ja. Und damit möchte ich jetzt schließen. Gott alleine ist perfekt und das, was er macht, ist perfekt. Er macht keine Fehler. Wir dürfen Fehler machen, aber wir dürfen uns ausstrecken nach dieser Exzellenz, die entsteht, indem wir ganze Sache mit Jesus machen, in Verbundenheit mit ihm unser Bestes geben.